Ich habe den Film heute Morgen in der Pressevorführung gesehen und mich hat sehr beeindruckt, dass ja viele Kamerafahrten noch lange vor der Erfindung des Steadicam sozusagen direkt am Mann mitgegangen wurden mit der Handkamera mit 16 mm. Das sind ganz schön lange Takes teilweise gewesen. Wie haben Sie das denn damals konzipiert?
Ich wollte von vornherein, dass das ein wilder Film wird, dass er ganz anders wird als meine ersten Filme. Die waren ein bisschen akademisch, wollte ich unbedingt Filmkunst machen und habe gesagt, na, das führt nicht weiter zurück zu den Ursprüngen. Handkamera, das war aber auch der Einfluss vom südamerikanischen Film, also Glauber Rocha, die Brasilianer haben das vorgemacht. Da war plötzlich eine Möglichkeit, Dokumentarfilm und Spielfilm miteinander zu verbinden. Und das wollte ich jetzt noch einen Schritt weiter gehen, also ein Theaterstück von Brecht nehmen, das von der Bühne runter in Parkplätze und Kneipen zu bringen und dann dort zu drehen, als ob es eine Reportage wäre.
Warum haben Sie sich denn damals überhaupt dafür entschieden oder ist es an Sie herangetragen worden, eine TV-Produktion zu machen? Eigentlich als junger Filmemacher möchte man doch unbedingt ins Kino, wo Sie ja auch größtenteils waren.
Naja, ich hatte drei große Kinofilme gemacht und der letzte davon, das war eine Totalpleite, war zu hoch gegriffen mit Amerikanern und auf Englisch gedreht, aber Kleist, Michael Kohlhaas. Und ich habe gedacht, das ist das Ende meiner Karriere. Und jetzt musst du ganz schnell was machen, also wie man immer vom Pferd fällt, sofort zurück in den Sattel. Und dann habe ich mich an dieses Stück von Brecht erinnert und habe gedacht, wenn ich das mit null Geld, mit ganz, ganz wenig dem Fernsehen anbiete, so ungefähr hier, könnt ihr für 50 oder 80.000 Mark einen Film haben, dann werden die wohl möglichst zusagen. Das haben sie auch. Und deshalb ist das eben fürs Fernsehen entstanden. Fürs Kino hätte man nicht so schnell reagieren können.
Wenn man mal bei den verschollenen Filmen guckt, Sie hatten das bei der Berlinale bei einem Interview auch mal angesprochen, auch der Michael Kohlhaas ist momentan nirgendwo zu kriegen, keine DVD, keine Heimkinoauswertung. Und das Gleiche gilt ja auch für Mord und Totschlag mit Anita Pallenberg. Wo sind die denn abgeblieben?
Also das Mord und Totschlag, da gibt es das Negativ, es ist in perfektem Zustand. Vor allen Dingen die Tonspur mit der Musik von Brian Jones von den Rolling Stones. Und da liegt es an dem Produzenten Rob Hauer, der will nicht, dass der Film weiter bearbeitet wird. Ich weiß nicht warum. Unverständlich. Bei dem Kohlhaas ist es so, das war halt die Columbia, das war eine amerikanische Firma, die haben das dann irgendwann fallen lassen. Aber es gibt das Negativ und ich habe mir sagen lassen, dass ein Schulbuchverlag eine DVD rausgebracht hat, sozusagen als Lehrmittel. Aber ich bestehe gar nicht darauf, dass es den gibt. Von dem Film bin ich geschieden.
Kommen wir mal zurück zu Baal. Wie haben Sie denn damals reagiert, als dann sozusagen die Rechte zurückgezogen wurden? War das eine große Überraschung für Sie? Konnte man damit rechnen?
Nein, das war absolut erstmal ein Schlag in den Bauch, denn wir hatten schon Verträge abgeschlossen für Frankreich und für Amerika, wo der Film ins Kino kommen sollte, nachdem wir ihn ja hier im Fernsehen produziert und finanziert hatten. Ich war fassungslos. Außerdem habe ich den Film ja nicht gegen Brecht gemacht, sondern für Brecht. Ich war ein großer, großer Brecht-Fan, damals viel mehr noch als heute, und fand diesen ersten Text von ihm so wild und anarchistisch, wie er ist, eben eigentlich ein Frühwerk, aber ein bedeutendes und ein tolles Frühwerk, viel aufregender als die Spätwerke. Ja, dann habe ich verstanden natürlich, ach du lieber Gott, bist du naiv gewesen. Das passt ja überhaupt nicht in das dogmatische Bild, was die DDR-Brecht-Nachfolge sich so zurechtgelegt hat, wo sie den auf den Sockel stellen will, neben Goethe als deutschen Klassiker. Ja, obwohl Goethe hat auch so wilde Sachen in seiner Jugend geschrieben und hat sie nicht verboten nachher. Im Nachhinein ist es eine wunderbare Sache, den Film jetzt rausbringen zu können. Und deshalb bin ich auch nicht bitter, dass er damals verschwunden ist. Vielleicht, ja, wäre meine Karriere irgendwie anders verlaufen, aber sei es drum, so war es eben. Und ja, es ist eine einmalige, merkwürdige Angelegenheit.
Können Sie ein bisschen was uns erzählen zum Restaurationsprozess? Wo lag der Film im Original jetzt rum? Wo haben Sie den gehabt oder wie sind Sie da vorgegangen?
Nein, dadurch, dass der Film mit dem Fernsehen produziert war, war das auch ein Kopierwerk vom Fernsehen damals gewesen, in Wiesbaden vom Hessischen Rundfunk. Das Kopierwerk war inzwischen geschlossen und das Negativ war verschwunden. Das war mitsamt dem Kopierwerk abgewickelt worden. Es gab aber noch eine Sendekopie beim Hessischen Rundfunk. Und diese Büchsen, als ich sie bekommen habe, waren fast zugerostet. Kann man sich ja vorstellen, nach 40 Jahren. Obwohl sie ordentlich gelagert waren. Und es war ganz klar, als wir das angeschaut haben, es war halt eine gewaltige Arbeit, das zu restaurieren. Wir wollten aber das auch nicht so restaurieren, dass es wie neu aussieht. Es ist ja ein alter Film und er kommt aus der Büchse. Und deshalb haben wir uns begnügt, also das Bild so zu säubern, dass es seine Stärke wieder hat, aber dass man ihm ansieht, es ist alt, es ist ein Oldtimer.
Ich hatte auch richtig Drive durch den Soundtrack von Klaus Doldinger. Das hat mich teilweise so ein bisschen mit Fassbinder und seiner Lederjacke und dem ganzen Stil, den Truckern, den Schrottplätzen, das nimmt so ein bisschen fast den Punk vorweg. Das würde man gar nicht in den 68er-Hippie-Zeiten vermuten, sondern vielleicht sogar ein Jahrzehnt später.
Ja, ich kann das nicht sagen. Klaus Doldinger war damals als Jatzer bekannt und ich hatte ihn im Domizil in München gehört und habe ihn gefragt, ob er nicht mal Filmmusik machen will. Er hatte schon eine gemacht, hat er mir dann gesagt, für Klaus Lemke, Negresco. Er hat einen unglaublichen Sinn eben für dieses Bluesartige. Hat auch bei meinem nächsten Film, plötzlich Reichtum der armen Leute von Kombach, hat er auch wieder also Gedichte als Blueslieder vertont. Das ist eine große Stärke von ihm. Er hat so einen Sinn für solche eingängigen, einfachen Melodien.
Baal ist auf jeden Fall eine Geschichte, die nochmal einen ganz anderen, erfrischenden Blick auf eine doch recht vergangene Zeit bietet. Vieles davon ist einfach auch wunderbares Ende-60er-Jahre-Lokalkolorit und natürlich die Möglichkeit, Rainer Werner Fassbinder mal als Schauspieler zu sehen. Der hat ja fast nur in seinen eigenen Filmen als Schauspieler gespielt. Für andere hat er gar nicht so viele Rollen gemacht dann mehr.
Nein, der war ja derartig aktiv, dass er natürlich nur seine eigenen Filme gemacht hat. Vor allen Dingen aber hat er in seinen eigenen Filmen auch gar nicht oft die Hauptrolle gespielt, weil er war dann so mit der Regie und mit dem Buch und mit der Produktion beschäftigt, dass ich glaube, diese Baal-Rolle ist fast die kompletteste, die er überhaupt gespielt hat. Und insofern ist der Film Meisterwerk hin oder her auf jeden Fall ein unglaubliches Dokument. Und das ist das Erstaunliche, dass ja Spielfilme auf eine gewisse Art und Weise auch Dokumentarfilme sind. Nämlich Dokumentarfilme über die Leute, die vor der Kamera sind. Ja? Also High Noon ist auch ein Dokumentarfilm über Gary Cooper. Und Baal ist eben ein Dokumentarfilm über Rainer Werner Fassbinder. Denn noch dazu die Rolle, die er spielt, das ist ja geradezu prophetisch, hat ja niemand von uns dran gedacht. 13 Jahre später war er tot und er spielt in dem Baal genau den Aufstieg, Höhepunkt, Fall und den Tod und der verreckt, so ähnlich wie Fassbinder verreckt ist.
Heute Morgen hatte ich gelesen über die dpa, dass sie sozusagen das Fernsehen jetzt aufgefordert haben, sich wieder mehr um die Kinofilme von früher zu kümmern, weil viele dieser Filme, die in den 70er und 80er Jahren teilweise in den dritten Programmen immer wieder liefen, sind momentan gar nicht mehr zu sehen. Das betrifft auch viele deutsche Produktionen.
Das Filmerbe gehört einfach zu einer Gesellschaft, genau wie die Malerei oder wie die Musik. Und es gibt ganz, ganz viele Filme, nicht nur aus den 20er und 30er und 40er Jahren. Da kümmert man sich inzwischen um die Meisterwerke wie Metropolis oder Nibelungen und andere. Aber es gibt eben die Filme der 50er, 60er und 70er Jahre, die einerseits restauriert werden müssen, um überhaupt erhalten zu werden. Aber viel wichtiger ist noch, die müssen im Bewusstsein erhalten werden. Und wenn ein Film 20, 30 Jahre nicht mehr gelaufen ist, nicht mehr gezeigt wird im Fernsehen, dann verschwindet er natürlich aus dem Bewusstsein. Und das ist ein unglaublicher Verlust auch für die Zuschauer, für die älteren Zuschauer, weil es die ja doch eigentlich lieben, die Filme wiederzusehen, die sie in ihrer Jugend gesehen haben. Die Franzosen pflegen das sehr. Und aber auch für Jüngere. Ich habe eine 22 Jahre alte Tochter, die entdeckt jetzt diese Filme, die natürlich nie im Fernsehen gezeigt werden. Und das ist schade, weil die findet das ganz aufregend. Die sind ja irgendwann auch übersättigt mit ihren jetzigen Action- und Girly-Pictures.